In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Jens. Er ist 36 Jahre alt, hat ein abgeschlossenes Bachelorstudium in General Management und ist in einer führenden Marketingposition angestellt. Zusätzlich ist er seit 2 Jahren zertifizierter ACM-Berater und berät andere Patientinnen und Patienten. Ich spreche mit ihm über seine chronischen Schmerzen, die verursacht wurden durch 2 Bandscheibenvorfälle. Die Schmerzen hat er letztendlich mit Cannabis in den Griff bekommen. Doch jetzt erzählt uns Jens seine Geschichte am besten selbst. Ja, hallo Jens. Schön, dass du mein Gast bist im VCA Hanfgespräch, freue ich mich sehr. Magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, hallo Christiane, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute an dieser Runde teilnehmen darf. Ein paar Worte zu mir. Also mein Name ist Jens, ich bin 36 Jahre alt. Ich komme hier aus der Gegend von Düsseldorf und bin seit 3 Jahren Cannabispatient. Und aufgrund meiner Erfahrung als Patient und zur Thematik Cannabis war ich natürlich sehr gerne bereit, mit dir diese Runde einzugehen.
Sehr schön. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, dass Patienten einfach mal zu Wort kommen. Und ich finde, es ist heute eigentlich noch wichtiger als sowieso vor dem Hintergrund der kommenden Legalisierung, finde ich das nochmal sehr wichtig zu unterstreichen, dass es auch noch immer die Patienten gibt. Und nicht nur die Konsumenten, die da im Fokus stehen sollten. Kannst du mal was erzählen oder magst du was erzählen über deine Krankheitsgeschichte?
Sehr gerne. Also bei mir fing das im Prinzip mit Anfang 20 an. Ich war ungefähr 1 Jahr mit meiner Ausbildung fertig, war damals bei einer großen Krankenversicherung als privaten Firmenkundenberater tätig gewesen und hatte dann meinen allerersten ziemlich heftigen Bandscheibenvorfall bekommen. Und dieser Bandscheibenvorfall hat mich im Prinzip so eingeschränkt, dass ich tatsächlich für mehrere Monate krankheitsbedingt ausgefallen bin. Meine Schmerzen haben mich quasi wirklich komplett ans Bett gefesselt. Mein behandelnder Arzt und Therapeut, also Orthopäde meine ich, waren diejenigen, die dann natürlich erstmal ganz klassisch mit der normalen Schmerztherapie angefangen haben, über Muskelrelaxantien. Und ich musste nachher tatsächlich auch mehrfach PDA-Spritzen ins Rückenmark gesetzt bekommen, weil die Schmerzen einfach so unerträglich waren. Es war phasenweise so extrem, dass ich wirklich gar nicht mehr gehen konnte, sondern ich wirklich komplett ans Bett gefesselt war und quasi nur gelegen habe. Durch Freunde ist es dann im Prinzip mal dazu gekommen, dass sie irgendwann mal die Idee hatten, zu sagen, probier doch vielleicht mal Cannabis aus. Und ich habe tatsächlich noch gar keine Erfahrung mit Cannabis gehabt. Und irgendwann habe ich dann eigentlich aus Verzweiflung von lauter Schmerzen gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus und konnte tatsächlich feststellen, dass ich nach dem ersten Konsum von Cannabis instant eine Schmerzlinderung feststellen konnte.
Toll. Mein Gott, und du warst ja da ist wahnsinnig jung, also bist ja immer noch sehr jung, aber das ist schon dramatisch, ne? Wenn man dann in den jungen Jahren so schwer aus dem Leben gerissen wird, ans Bett gefesselt ist und eigentlich gar nichts machen kann vor lauter Schmerzen. Hast du denn auch so diese stärkeren Schmerzmittel bekommen, so Opioide, so Tilidin oder sowas? Hast du sowas bekommen?
Genau, also ich hatte insgesamt 2 Bandscheibenvorfälle. Zu meinem ersten Bandscheibenvorfall hatte ich tatsächlich noch keine Opiate bekommen. Da es sich aber so lange in die Länge gezogen hatte und ich auch im Krankengeldbezug war, kam dann irgendwann mein Hausarzt an und meinte, sollen wir nicht mal mit Opiaten es zumindest probieren, eben aufgrund ihrer Situation. Und dann habe ich ihm meine Meinung dazu gesagt, dass ich persönlich eine absolute Anti-Haltung habe gegen so heftige Medikamente. Und er aber dann auch selber meinte, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, Herr Kluth, Sie sind noch relativ jung. Und Opiate würde ich Ihnen auch sehr, sehr ungern verschreiben, eben auch aufgrund des erhöhten Suchtpotenzials und Abhängigkeitspotenzials. Und somit sind wir diesen Weg der Opiate tatsächlich zusammen nie gegangen. Und als es dann nochmal auf meinen zweiten Bandscheibenvorfall zuging, den ich dann mit Ende 20 bekommen habe, stand das Thema auch nochmal auf der Agenda. Ich habe es aber tatsächlich bis heute nicht probiert. Was dann auch im Endeffekt, kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, das Verhängnis für die Kostenübernahme meiner Cannabis-Therapie gewesen ist.
Wie viele Patienten bist du über den Freizeitkonsum praktisch, also dadurch, dass Freunde dir das empfohlen haben, bist du dazu gekommen? Das ist tatsächlich bei ganz vielen Patienten so, die das erstmal getestet haben und geguckt haben, ups, das hilft mir ja, das wirkt bei mir sehr gut. Und dann hast du dich wahrscheinlich auf die Suche nach einem Arzt begeben, denke ich mal, der dir das dann auch verschreibt, damit du das dann offiziell auch als Patient bekommst. Hast du da einen Arzt relativ schnell gefunden oder wie sah da die Suche aus?
Ich würde die Frage gerne von einer anderen Herleitung her gerne beantworten.
Und zwar, ja, gerne, mach das.
Wie wir ja wissen, ist ja Cannabis als Arznei erst seit 2017 anerkannt.
Ja.
So. Das heißt, ich habe im Prinzip 10 Jahre im Vorfeld, bevor es überhaupt als Arzneimittel verfügbar war, habe ich es illegal konsumiert und habe es mir auch illegal beschafft. Ich war mal eine Zeit lang Marketing- und Business Development Manager für einen größeren PSA-Hersteller und in dieser Zeit war quasi die Einführung für Cannabis als Medizin. Ich habe das nur tatsächlich aufgrund dieser neuen beruflichen Herausforderung für mich total verpennt und habe im Prinzip die ganzen Jahre so weitergemacht wie bisher, sprich ich habe es mir illegalerweise beschafft und habe es auch illegalerweise weiter konsumiert. Und dann kam der Tag, an dem ich dann in eine Polizeikontrolle geraten bin. Und ab diesem Tag stand dann quasi mein Führerschein auf dem Spiel. Und so kam es dann im Prinzip dazu, dass ich ab dem Tag der Kontrolle schnell über Google versucht habe, irgendeinen behandelnden Arzt zu finden, der bereit gewesen wäre, mir zeitnah einen Termin zur Verfügung zu stellen. Und so ist es mir dann tatsächlich gelungen, innerhalb von 3 Wochen einen Termin bei einem entsprechenden Arzt zu bekommen, der es mir dann auch instant verschrieben hat, eben aufgrund meiner langjährigen Krankheitsgeschichte.
Okay. Und hat der auch einen Kostenübernahmeantrag dann gestellt bei der Krankenkasse oder der hat wahrscheinlich erstmal ein Privatrezept ausgestellt und dann den Kostenübernahmeantrag gestellt?
Genau.
Wie ist das abgelaufen? Zahlt die Krankenkasse für dich oder musst du das alles privat bezahlen?
Ich muss die Kosten für die Therapie tatsächlich komplett eigenständig tragen.
Okay.
Der Arzt, der es mir damals vor 3 Jahren verordnet hat, ist auch ein rein privat handelnder Arzt. Deswegen gab es da gar nicht das Thema mit der Thema Kostenübernahme. Er hat es mir auf einem Privatrezept verordnet. Ich bin dann 1 Jahr über eine reine Privatzahlergeschichte gefahren und konnte dann aufgrund meines 1-jährigen Erfahrungswerts zum Thema Cannabis-Therapie meinen langjährig behandelnden Hausarzt davon überzeugen. Und er ist dann seit 2 Jahren bereit, mir selbst diese Therapie zu verordnen, um mir eben auch kostenmäßig dort ein bisschen entgegenzukommen, damit ich nicht immer die Kosten des Privatarztes tragen muss.
Sehr gut. Hast du denn auch eine Apotheke gefunden, nachdem du die erste Verschreibung bekommen hast? Das war dann ja noch ziemlich am Anfang 2017. Da standen die Apotheken ja auch erstmal davor und wussten gar nicht, mache ich das jetzt? Wie mache ich das überhaupt? Das war mit Sicherheit auch gar nicht so einfach, eine Apotheke zu finden, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das war am Anfang auf jeden Fall schon sehr tricky. Der Privatarzt hatte tatsächlich eine kooperierende Apotheke bei sich im Dorf, weshalb ich dann als erste Anlaufstelle eben seine Kooperationsapotheke genommen habe, die dann auch glücklicherweise verschickt hat, sodass ich mir dann im ersten Jahr quasi die ganzen Sachen immer online bestellt habe. Und dann, als man so als Patient einmal in der Thematik drin war und sich natürlich auch ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt hat, fand man mit der Zeit hier und da neue Online-Apotheken aus dem Boden sprießen. Ja, und dann habe ich natürlich auch bis heute, würde ich mal sagen, 5 Apotheken an der Zahl kennengelernt. Jeder ist irgendwo in seiner Region irgendwie ansässig. Jeder verfährt auch irgendwie seine eigene Strategie.
Ja, toll. Also das freut mich, dass das von der Apothekenseite her sehr gut klappt und dass es da eben auch sehr engagierte Apotheken gibt, die sich da wirklich um das Patientenwohl bemühen in dem Bereich der Cannabisversorgung. Seitdem hat sich ja einiges für dich verbessert, nehme ich mal an, du kommst gut klar. Also kommst du schmerzfrei durch den Tag, durch diese Therapieform?
Ja, absolut. Also es hat sich im Prinzip einiges verändert durch diese Cannabis-Therapie. Es war nicht nur die Veränderung oder die Bekämpfung des Schmerzes dadurch und die Steigerung einer besseren Lebensqualität, sondern ich konnte jetzt mit den 3 Jahren, konnte ich noch ein paar andere Feststellungen erkennen, wo ich völlig perplex war. Ich fange einfach mal an zu erzählen im Bereich der Allergie, Pollen- und Heuschnupfenzeit vom Frühjahr bis Sommer. Seitdem ich ein Kleinkind bin, habe ich im Prinzip auch jährlich immer wieder mit ein paar Monaten Allergiezeit zu kämpfen. Blüten und Pollen, das ist einfach das, wogegen ich allergisch reagiere. Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber je nach Blüte, Stärke ist es dann halt mal ein bisschen heftiger mit Reaktionen verbunden, manchmal ein bisschen weniger. Bei mir war es immer so bemerklich, Augen, Tränen und Jucken, laufende Nase, juckender Hals und teilweise auch sehr trockener Hals, weshalb man dann mit Antihistamin sich irgendwie ein bisschen beholfen hat. Es wurde aber dann mit der Zeit bei mir damals so stark, dass irgendwann mal ein Allergologe gesagt hat, wir machen eine Hypersensibilisierung über 3 Jahre. Das habe ich dann auch gemacht. Aber auch da mit dem Ergebnis, man hat sich 3 Jahre lang jeden Monat eine Spritze setzen lassen und ich hatte trotzdem danach noch weiterhin diese Symptome. Dann habe ich irgendwann den Allergologen gewechselt und da sind wir dann hingegangen mit der Zeit und haben gesagt, wir können auch Cortison spritzen. In der heftigsten Phase habe ich irgendwie 2 oder 3 Cortisonspritzen dann pro Jahr quasi bekommen, damit die kompletten Symptome einfach ausbleiben. Das Augenjucken, der trockene Hals. Und es ist aber ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sich jedes Jahr Cortison in 2- bis 3-facher Menge spritzen zu lassen. Insbesondere, wenn man vielleicht in Zukunft irgendwann mal eine ziemlich heftige Erkrankung hat, wo man wirklich Cortison gegen braucht. Und durch den Cannabiskonsum konnte ich tatsächlich feststellen, ich habe jetzt seit 3 Jahren gar nichts mehr an Symptomen. Ich habe keine juckenden Augen mehr, ich habe keinen trockenen Hals mehr. Es ist alles, als wäre es nie da gewesen. Es ist komplett weg.
Wahnsinn. Das ist tatsächlich erstaunlich. Was nimmst du denn? Nimmst du eine balancierte Sorte oder womit therapierst du?
Bei mir ist es tatsächlich so, mein Hausarzt lässt mir da die komplett freie Wahl. Ich soll mich da selbst, ja, sage ich mal, austoben und gucken, was für mich am effektivsten wirkt. Und ich bin tatsächlich jemand, der probiert immer mal wieder gerne neue Sorten aus, die dann in den Apotheken verfügbar sind. Und tatsächlich hole ich mir sowohl immer irgendwie was Sativa-lastiges, was besser für den Tag geeignet ist. Und natürlich hole ich mir auch nochmal etwas Indica-lastigeres, was dann besser für die Abend- und die Nacht eben geeignet ist. Aber so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich gar keine konkrete feste Sorte, die ich immer und immer und immer und immer wieder nehme. Ich habe allerdings mal festgestellt, ich war mal eine Zeit lang länger auf eine Sorte eingestellt und habe aber dann irgendwann festgestellt, so im 3. Monat, die wirkt jetzt nicht mehr ganz so effektiv, wie sie noch am Anfang gewirkt hat. Und so kam dann bei mir auch eher so dieses Szenario auf, dass ich gesagt habe, nee, komm, ich möchte mich gar nicht mehr an eine Sorte so gewöhnen, sondern ich fahre auch sehr gut damit, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren und zu wechseln. Und bisher fahre ich persönlich immer sehr gut damit.
Ja, es gibt ja leider diesen Gewöhnungseffekt natürlich. Die Toleranzgrenze wird dann höher und dann funktioniert das nicht mehr mit der üblichen Dosis. Da muss man also entweder mal aufhören mit der Therapie, damit sich das wieder einreguliert, oder tatsächlich mal mit den Sorten variieren. Ja, super, dass du dich da selber so gut einstellen kannst und es dir damit wirklich gut geht. Arbeiten kannst du wahrscheinlich auch, ne? Also du bist arbeitsfähig dadurch, was wirklich toll ist. Wie reagiert denn dein Umfeld auf deine Therapie mit Cannabis? Nimmt dich das so an? Wie reagiert, weiß dein Arbeitgeber davon? Wie reagiert dein Umfeld?
Es ist tatsächlich auch über die Jahre sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich fange mal im familiären Umfeld damit an. Meine Eltern tatsächlich, die waren, als sie es damals dann herausgefunden haben oder als ich es ihnen gesagt habe, überhaupt nicht begeistert. Andere Generation hatte eben auch noch so diesen, ja, diese Einstellung, Cannabis ist eben eine Einstiegsdroge. Da habe ich mit denen in Summe Wochen und Monate drüber diskutiert, aber irgendwann hat sich die Einstellung auch da ein bisschen gelegt und inzwischen haben sie natürlich selber erkannt, was das für einen Mehrwert in meinem gesundheitlichen Kontext bringt. Aber jetzt eben auch so von, ja, Freunde sind da einfach auch geteilter Meinung. Wir sind halt alle gleich alt in etwa. Natürlich hat man da auch ein paar andere, die es entweder sowohl als Patient verschrieben bekommen oder andere, die halt so aus der illegalen Konsumphase noch ihre Erfahrungswerte hatten. Und es gibt natürlich auch die absoluten Verfechter immer noch, auch in meinem Alter, die natürlich generell sagen, nee, halte ich persönlich nichts von. Okay, dann ist das eben so. Aber so auch im Arbeitsumfeld von Arbeitskollegen. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit zwei Arbeitgeber gehabt, die wussten auch tatsächlich darüber Bescheid. Und es war auch tatsächlich eigentlich gar kein Thema, dass man da irgendeine kritische Sicht zu hatte. Ganz im Gegenteil. Der eine Chef fragte sogar eher interessiert mal nach und wollte da ein paar mehr Details wissen und hat dann eher so ein bisschen mehr hinterfragt, was ich eigentlich natürlich sehr, sehr angenehm fand, als immer nur diesen kritischen Blick darauf zu haben.
Absolut, weil dieses Interesse fehlt ja, ne? Oder dieses Wissen fehlt ja oft bei vielen, dass es eben eine Therapieform ist. Ne? Also es wird immer sofort mit Kiffen gleichgesetzt und der ist ja high den ganzen Tag, was natürlich Quatsch ist, ne? Weil du therapierst mit Cannabis und nimmst es nicht zu dir, um dich abzuschießen, sondern du willst gerade am Leben teilnehmen, weil du es, ne, durch die Therapie mit Cannabis.
Genau so sieht es aus, ja. Man hat aber natürlich auch andere Erfahrungswerte, wie jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen beispielsweise. Ehemaliger Arbeitskollege, guter Freund, spielt hier in der European League of Football, hatte uns dann natürlich damals zu sich mit eingeladen, zu gucken, waren im Stadion. Und auch dort war ich ganz normal als Patient tätig, hatte mir dann irgendwann in der Halbzeitshow auch da an der Seite, natürlich nicht am Sitzplatz direkt, sondern an der Seite des Stadions, meine Medikamenten eingenommen und zack, es kam sofort ein Organisator auf mich zu und hat mich darum gebeten, ich möchte es doch bitte sofort ausmachen, es ist eine Familienveranstaltung. Dann hat ich erstmal wieder dagegen argumentieren müssen, dass es sich aber hier nicht um Freizeitkonsum handelt, sondern um eine medikamentöse Einnahme. Also da hat man auf jeden Fall auch immer noch Reibereien. Ein anderes Beispiel war jetzt noch letzte Weihnachtszeit. Ich komme jetzt selber hier von so einem Dorf, also es ist jetzt hier nicht eine Großstadt. Und ja, anhand dessen merkte man auch wieder ziemlich konservative Einstellung. Auf dem Supermarkt, Parkplatz, da gab es dann quasi so ein Get-Together zur Weihnachtszeit, ein bisschen Glühweinausschank und so weiter. Auch da war ich mit Freunden, hatte mich ein bisschen mit ihm an die Seite gestellt, hatte mir irgendwann meine Medizin angemacht und es kam wieder einer von hinten an und meinte sofort, noch nicht mal mehr auf eine nette Art und Weise, sondern einfach dieses vorurteilhafte, komm, geh mal ein paar Meter, geh mal eben eine Runde spazieren. Ich sage, Entschuldigung, warum sollte ich denn jetzt spazieren gehen? Ja, hier ist eine Familienveranstaltung, hier sind auch kleine Kinder. Entschuldigung, ich nehme gerade nur meine Medizin zu mir. Ich könnte mich jetzt auch ausweisen, brauche ich aber, glaube ich, in der Konstellation jetzt nicht. Haben Sie nur Verständnis dafür? Außerdem, ich bin ja schon an die Seite gegangen. Ich stehe ja hier nicht mittendrin in der Menschenmasse. Dann kam noch eine Mutter hinzu und meinte auch noch, das ist eine Unverschämtheit. Warum muss man denn jetzt hier Cannabis in der Öffentlichkeit konsumieren? Und dann fing das mal an und ich denke mir so, was ist das bitte für eine Sicht auf dieses Thema? Frag doch bitte erstmal vernünftig nach. Und zum anderen der Widerspruch, aber das ist ja so ein Gesellschaftsproblem nun mal bei uns, die sagt, hier sind kleine Kinder, bitte nicht kiffen, aber am Nebenstand wird Glühwein und harter Alkohol ausgeschenkt und Zigaretten werden im großen Stile dort konsumiert. Und die Leute werden ja auch nicht angesprochen. Ne?
Das ist halt gesellschaftlich etabliert und von daher spricht keiner über Alkoholkonsum oder Zigarettenkonsum bei so einer Veranstaltung, ist klar.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
ich schwenke jetzt mal rüber, weil das ist, passt gerade sehr gut, die Legalisierung. Ne? Du hast das ja auch verfolgt. Ne? Also durch den Bundestag ist es jetzt durch. Also es kann vielleicht jetzt noch zu Verzögerungen kommen durch den Bundesrat. Das könnte noch passieren, aber Legalisierung wird jetzt kommen. Also das heißt, man wird öfter mal irgendwo in der Öffentlichkeit einen Joint auch sehen, den jemand raucht. Das wird dann auch normaler werden, dieser Geruch, dass man da vielleicht dann ab und zu mal Cannabis riecht. Meinst du, das ist dann für euch Patienten eine Verbesserung, dass ihr dann nicht mehr so schief angeguckt werdet? Oder ist es dann eher das Gegenteil, dass dann gesagt wird, na, du bist ja auch nur ein Kiffer? Wie schätzt du das ein? Was hast du da für ein Gefühl? Oder wie fühlst du dich jetzt mit der kommenden Legalisierung?
Ja, also wie du schon sagst, ist natürlich heute ein schöner Zeitpunkt, darüber zu sprechen, weil es ja gerade mal 3 Tage alt ist. Wir freuen uns, denke ich mal, alle darüber, über die Entscheidung und die Perspektive, die uns vermutlich zum 1.4. so bevorstehen wird. Ja, ich bin da tatsächlich auch gespaltener Meinung, was deine Frage angeht. Denn aus der einen Sicht bin ich der Meinung, es ist eine Verbesserung für uns Patienten, weil eben des Öfteren in Zukunft der Geruch von Cannabis irgendwo in den Städten, auf den Dörfern breitgetreten wird und sich selbst die Gegner dieser Legalisierung, dass sie ja trotzdem sich damit abfinden müssen, dass das Thema jetzt nun mal durch ist und dass ich hoffnungsvollerweise dann auch davon ausgehen kann, dass die Gegenstimmen ein bisschen leiser werden und dass man deswegen dann auch, ob es jetzt der Freizeitkonsument ist oder der Patient, der es gerade braucht, dass da schon mal dieser Gegenwind abnehmen wird. Das ist so der eine Sicht der Dinge, die ich habe. Aber auf der anderen Seite sehe ich tatsächlich auch diese Gefahr, wie du auch schon angedeutet hattest, dass man so in eine Schublade gesteckt wird mit den Freizeitkonsumenten und dass man dann nachher unter Umständen wieder Diskussionen dort in der Öffentlichkeit zu führen hat, weil eine Gegenseite zum Thema Cannabis immer noch der Auffassung ist, ein Antispruch irgendwie mal drücken zu müssen und zu sagen, hier ist eine Unverschämtheit, Leute sind am Essen, was auch immer, was da in Zukunft auf einen zukommt. Und dass man aber dann da völlig perplex steht und denkt so, Moment mal, wieso werde ich denn jetzt hier angegangen? Ich habe niemanden persönlich irgendwie beleidigt. Ich habe mich einfach nur hier abseits hingestellt, um eben meine Medizin zu mir zu nehmen, damit ich eben lebensfähig den Tag weiterleben kann. Ja, es bleibt abzuwarten. Aber im Großen und Ganzen gehe ich erstmal davon aus, es wird eine Verbesserung werden, ja.
Ja, also ich hoffe das sehr. Ich bin da auch komplett im Zwiespalt. Ich hoffe nur nicht, dass Patienten dann nur noch als Kiffer gesehen werden. Also alle, die das jetzt inhalativ zu sich nehmen. Und dass die Krankenkasse dann irgendwann sagen wird, weißt du was, besorg dir das doch einfach im Cannabis-Club oder bau doch einfach selber an. Ne? Warum soll das jetzt die Gemeinschaft die Kosten übernehmen? Und da, ja, da müssen wir in jedem Fall gegensteuern, weil nicht jeder Patient oder Patienten Eigenanbau ist ja auch nicht so einfach. Ne? Nicht jeder möchte das und ob das jetzt sinnvoll ist, ist tatsächlich die Frage. Diese Selbstmedikation, ich finde es in jedem Fall besser, wenn es wirklich über die Apotheke läuft, über einen Arzt läuft, begleitet, man einen Ansprechpartner hat. Da wollen wir nicht hoffen, dass es dazu kommen wird, aber da werden wir weiter dafür kämpfen, dass ihr Patienten auf jeden Fall gesehen werdet. Du hast vorhin die Führerscheinproblematik angesprochen. Hast du da jetzt Probleme? Du hast ja wahrscheinlich alles dabei. Du hast dein Rezept dabei. Du hast den Nachweis dabei, dass du Cannabis-Patient bist. Glaubst du, das wird schlimmer dadurch, dass Kontrollen verschärft werden und du öfter in so eine Kontrolle gerätst? Oder wie schätzt du das ein?
Schwieriges Thema. Ich erzähle ganz kurz mal meinen Erfahrungswert von damals und dann gehe ich auf die mögliche Zukunft mal kurz ein. Also bei mir war es ja so, und so kam es ja letzten Endes auch, dass ich mich erst um dieses Rezept gekümmert habe. Ich hatte mir damals ein, wie man häufig immer im Polizeizusammenhang liest, ein auffälliges Auto angeschafft und ich war mir eigentlich auch darüber im Klaren, dass im Prinzip nur die Frage der Zeit ist, bis ich irgendwann mal kontrolliert werde. Und tatsächlich war es so, 2 Monate nach Anschaffung, ich fahre montags, vormittags zu meinem Hausarzt. Es war in der Corona-Zeit. Und wenn wir uns ja noch so ein bisschen zurückerinnern, man konnte damals ja nicht mal eben zum Arzt fahren und sagen, hallo, ich bin krank, können Sie mich mal eben untersuchen. Man musste also mit Aufwand vorher erstmal anrufen und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall hatte mich dann mein Arzt in der Corona-Zeit an dem Montagvormittag zu sich in die Praxis bestellt. Ich lag komplett flach, hatte Fieber, hatte lasige Augen, war am Schwitzen und so weiter und so fort. Setz mich ins Auto und fahre rüber ins Nebendorf zu meinem Hausarzt. Und genau auf diesem Landstraßenstück zwischen meinem Dorf und dem Nebendorf kam dann plötzlich die Zivilpolizei. Und wir haben im Prinzip so eine ganz lange Landstraße über ein paar hundert Meter und die war komplett frei. Ich war ganz alleine auf der Straße und plötzlich gucke ich in den Rückspiegel rein und dann hängt mir ein BMW fast im Kofferraum. Das war so eine richtige Provokation. Ich dachte, möchte ein Rennen machen oder was ist der Anlass? War mir egal, wir fahren ins Dorf rein und plötzlich geht über die Sonnenblende dann Stopp, Polizei, bitte anhalten. Dann habe ich angehalten, dann kamen zwei junge Polizisten auf mich zu und baten mich dann eben erstmal um Aushändigung der Papiere und meinten dann, sie hätten mich angehalten, weil ich zu schnell gefahren wäre. Und dann fragte ich, um wie viel ich denn zu schnell gefahren sei. Und dann fingen die da nämlich schon an zu sagen, sie könnten mir da keine Auskünfte zu erteilen. Ja, und dann hatten wir dann natürlich da schon so eine leichte Diskussion, so nach dem Motto, sie werfen mir doch was vor. Ich frage nur nach, warum können Sie mir nicht konkret antworten? Ja, und dann waren die auch im Prinzip direkt gewillt, einen Reaktionstest mit mir zu machen, den ich dann natürlich abgelehnt habe. Daraufhin folgte dann die Anordnung eines Urintests, den ich ebenfalls abgelehnt habe. Und dann sprang plötzlich ein dritter Polizist von der Rücksitzbank aus dem Auto und schrie schon so über die Straße, was das denn so lange dauern würde alles. Und die sollen doch mal hinmachen und. Ja, und dann plötzlich hieß es so, sind Sie sich sicher, dass Sie keine Urinprobe abgeben wollen? Ich so, ja. Ja, und dann klickten schon die Handschellen. Ich wurde in Dienstwagen gesetzt und fuhr dann erstmal aufs Polizeipräsidium. Dann riefen die von der Tour aus schon an, es möchte bitte ein Arzt nach Dormagen kommen, um ihr Blut abzunehmen. Dann habe ich noch eine Stunde mit Handschellen auf den Rücken in der Polizeiwache verbracht, bis der Amtsarzt eingetroffen ist. Und erst dann kam der eine Polizist an und meinte so, Herr Kluth, ich glaube, jetzt können wir Ihnen mal die Handschellen abnehmen. Sie werden ja jetzt mit Sicherheit nicht mehr abhauen. Ich guckte ihn nur so an und dachte mir, was wollen Sie überhaupt von mir? Der Amtsarzt war tatsächlich komplett nett, hat mir dann 3 Kanülen Blut abgenommen und danach durfte ich dann auch wieder nach Hause gehen, durfte aber natürlich auch an dem Tag mein Fahrzeug nicht mehr in Bewegung setzen. So und so ratterte dann natürlich bei mir die Uhr. Mir war natürlich vollkommen im Klaren, ne, ich bin der illegale Konsument, der Führerschein würde weg sein, den brauche ich aber auch berufsbedingt. Also bin ich dann an den Doc gekommen, der mir das dann entsprechend verordnet hat. Und toll, 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 der gesamte Prozess bei mir hat 2 Jahre gedauert. Ich musste meinen Führerschein gar nicht abgeben. Allerdings musste ich dann noch auf private Kosten eben eine verkehrsmedizinische ärztliche Untersuchung machen.
Diese MPU oder was musstest du machen?
Ja, und die kam dann auch noch, genau. Noch eine.
Die kam MPU, auch noch, ah Gott.
Ganz genau. Aber beide Untersuchungen oder auch die verkehrsmedizinische, psychologische Untersuchung habe ich komplett positiv bestanden. Und selbst die Herrschaften vom Institut, die MPU durchgeführt haben, haben mir noch vor dem Verlassen des Gebäudes schon mal mitgeteilt, dass meine Werte aus den Tests hervorragend waren. Reaktionstest, Geschwindigkeitstest, ärztliche Untersuchung. Die sagten, sie haben hervorragende Ergebnisse eingefahren, Herr Kluth. Sie brauchen sich wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ja, und ein paar Wochen später trudelte dann auch das positive Gutachten ein, konnte das dann an das Straßenverkehrsamt schicken. Und glücklicherweise hat dann das Straßenverkehrsamt all diese Gutachten so anerkannt, dass sie gesagt haben, okay, hier haben sie jetzt eine entsprechende Bescheinigung, die führe ich jetzt seitdem auch immer mit mir rum, die dann im Prinzip ja nochmal beglaubigt, im Falle einer Kontrolle, dass ich tatsächlich auch mit Einfluss von THC eben entsprechend Auto fahren darf.
Gott sei Dank. Eine sehr abenteuerliche Geschichte, meine Güte. Ich bin sehr froh, dass das so gut verlaufen ist, aber sowas kostet natürlich wirklich Nerven. Hut ab, dass du das alles so gut durchgestanden hast. Wie schätzt du denn die Zukunft von medizinischem Cannabis ein? Also gerade vor dem Hintergrund jetzt der Legalisierung. Wie schätzt du es ein? Wie geht's weiter? Wird es auch zu einer Verbesserung für die Patienten kommen, was wir ja hoffen, wofür wir versuchen zu kämpfen, dass es zu einem erleichterten Zugang kommt für Patienten? Wie schätzt du das persönlich ein?
Also ich bin da tatsächlich sehr optimistisch, dass die Zukunft eine Erleichterung mit sich bringen wird. Denn allein der Fakt, dass Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz fallen wird, erleichtert im Umkehrschluss ja auch die Verordnung der Ärzte.
Genau.
Sprich, es muss nicht mehr auf einem gesonderten BTM-Rezept verordnet werden, sondern es kann zukünftig, wenn keine Kostenübernahme gegeben ist, kann es über ein ganz normales Privatrezept verschrieben werden. Somit müssen die Ärzte auch nicht mehr so streng die Therapie entsprechend festhalten und argumentieren in Zukunft. Also wird die komplette Verschreibung viel, viel leichter. In der Vergangenheit war natürlich trotzdem das Thema, dass viele Ärzte nicht den Mehrwert einer Cannabis-Therapie erkannt haben oder gekannt haben. Und das ist ja im Prinzip jetzt die Aufgabe von vielen Fachexperten, ACM-Beratern, wer auch immer, die dann Ärzte entsprechend in die richtige Richtung schulen und aufklären können, damit Ärzte in Zukunft vielleicht auch mal eine Cannabis-Therapie eben wirklich als Alternative in Betracht ziehen und nicht immer nur direkt mit der Chemiekeule schwingen. Und deswegen bin ich da tatsächlich sehr optimistisch eingestellt, dass in Zukunft es mehr Verordnungen geben wird. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es einfach Betroffene gibt, die als Interessierte einer solchen Therapie zu ihrem Arzt gehen und sagen, passen Sie auf, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich möchte das gerne mal für mich probieren. Der Arzt hat nicht das Riesenrisiko, weil wir auch nicht mehr von einem Betäubungsmittel reden, sondern von einer anerkannten alternativen Therapie. Und dann ist es eben dem Interessenten selbst überlassen, es einfach mal herauszufinden und es dann eben mit Rücksprache des Arztes zu bestimmen, ob das der richtige Weg ist oder eben nicht.
Absolut. Also das hoffen wir auch. Dann hoffen wir natürlich auch noch, dass Krankenkassen das übernehmen, weil nicht jeder kann sich jetzt diese Therapie als Selbstzahler leisten. Das kommt natürlich dazu. Und es gibt natürlich auch Patienten, die das Geld so im Monat nicht aufbringen können. Deswegen muss es auch zu einer Verbesserung kommen, der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Aber da hoffen wir auch auf die Fachärzte, die ja auch noch festgelegt werden sollen, diese Facharztgruppen, die dann ohne Antragstellung verschreiben dürfen. Also wir versuchen mal rosig in die Zukunft zu gucken für alle Patientinnen und Patienten. Und wir arbeiten auf jeden Fall weiterhin daran, dass es dazu kommt. Und dazu soll eben auch diese Aufklärung dienen über den Podcast, dass man dann einfach mal weiß, ey, das sind wirklich Patienten und die kommen einfach besser klar im Leben. Und das sind keine Kiffer auf Rezept, sondern die wollen einfach durch den Tag kommen, aufgrund einer Erkrankung. Und das versuche ich irgendwo damit klarzustellen. Sehr schön. Ich bedanke mich, Jens. Das war ein ganz tolles Gespräch. Das war sehr erkenntnisreich. Die Geschichte mit dem Führerschein war wirklich abenteuerlich, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass dir sowas nie wieder passiert. So eine Sache. Danke für dieses Gespräch und für deine Offenheit. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis, Jens.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Ich fasse noch einmal zusammen. Jens ist seit 3 Jahren Cannabis-Patient. Mit Anfang 20 hatte er seinen ersten Bandscheibenvorfall. Aufgrund der starken Schmerzen war er anfangs komplett ans Bett gefesselt. Er wurde mit verschiedenen Schmerzmitteln wie Ibuprofen und mit muskelentkrampfenden Mitteln behandelt. Zusätzlich bekam er Spritzen in die Schmerzregion seines Bandscheibenvorfalls, die ein entzündungshemmendes Cortison und ein Lokalanästhetikum enthielten. Auch manuelle Therapien und Krankengymnastik führten zu keiner Besserung seines Zustandes. Mit Ende 20 kam ein weiterer Bandscheibenvorfall hinzu, der die Schmerzen noch verstärkte. Die verordneten Schmerzmittel und Therapien konnten ihm nicht helfen. Deshalb schlug sein Arzt eine Schmerztherapie mit Opiaten vor. Jens kannte das hohe Abhängigkeitspotenzial bei Opiaten und lehnte deshalb diese Medikation ab. Sein Arzt hatte hierfür absolutes Verständnis. Schließlich war Jens noch sehr jung und natürlich bestand die Gefahr der Abhängigkeit, denn es hätte sich hier um eine Dauertherapie gehandelt mit den Opiaten. Freunde haben ihm dann Cannabis empfohlen gegen seine chronischen Schmerzen. Er hatte vorher noch nie Kontakt zu Cannabis gehabt und war skeptisch. Nur weil Jens vor lauter Schmerzen so verzweifelt war, hat er es dann doch ausprobiert. Schon nach dem ersten Konsum konnte er eine Schmerzlinderung feststellen. 10 Jahre hat sich Jens illegal Cannabis als Therapie besorgt.
Als er mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle geriet, hat er sich sofort einen Arzt gesucht, um nun offiziell Patient zu werden. Denn jetzt stand der Verlust seines Führerscheins auf dem Spiel. Er fand einen Arzt, der aufgrund seiner langen Krankheitsgeschichte sofort bereit war, ihm Cannabis als Medizin zu verschreiben. Sein Hausarzt wollte ihm anfangs kein Cannabis verschreiben. Als er jedoch sah, wie ihm die Therapieform hilft, war auch er bereit, die weitere Verschreibung zu übernehmen. Seit seiner Therapie mit Cannabis haben sich seine Rückenschmerzen so sehr verbessert, dass er eine deutliche Steigerung seiner Lebensqualität erfahren hat. Zusätzlich hat sich sein Schlaf verbessert und er kann auch wieder regelmäßig am Tag Mahlzeiten zu sich nehmen, was ihm vorher durch die starken Schmerzen schwer fiel. Interessanterweise hat sich auch seine Allergie verbessert, denn Jens reagiert allergisch auf Gräser und Pollen. Seit 2 Jahren hat er von Frühjahr bis zum Sommer keinerlei Probleme mehr mit den typischen Symptomen wie Augenjucken, Tränen der Augen, trockener Hals und eine laufende und verstopfte Nase. Er braucht weder Antihistaminika noch Cortison für die Behandlung seiner Allergie. Also ein sehr schöner Nebeneffekt der Cannabistherapie. Bei der kommenden Legalisierung sieht Jens die Gefahr, dass Ärzte sich der Verschreibung von Cannabis als Medizin verweigern könnten. Er hofft aber auf einen positiven Effekt für Patientinnen und Patienten. Denn wenn Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen wird, wird diese Therapieform leichter zugänglich für Betroffene. Er hofft, dass dann auch Ärztinnen und Ärzte sich dieser Therapieform gegenüber etwas mehr öffnen. Dieses absolut hörenswerte Gespräch finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.